Herzlich willkommen zu den Race-Highlights des Großen Preis von Kanada bei einer neuen Folge im Kreisfahren. Und meine lieben Kinder, es ist ein Wahnsinnsrennen gewesen, hat uns für alles entschädigt, was wir so in Monaco erleiden durften. Und wir haben vieles aufzuarbeiten. Die Folge reicht bestimmt nicht aus, um alles Revue passieren zu lassen. Aber wir schauen, was ist eigentlich bei Ferrari schiefgelaufen? Ferrari Nullnummer dieses Wochenende. Beide mussten das Auto abstellen. Was bei Mercedes gut gelaufen? Die sind plötzlich aus dem Nichts wie Felix aus der Asche auferstanden. Russell mit einem Superrennen, Hamilton auch solide. Der Regen hat für wahnsinnig viel Chaos gesorgt und es flogen verbale Giftpfeile zwischen Jacques Villeneuve und Daniel Ricciardo. Das war eine interessante Radnotiz. Da haben wir natürlich so Sachen wie Perez ist rausgeflogen, Yuki Tsunoda. Vieles werden wir auch in den Fahrerbewertungen in der nächsten Episode besprechen. Aber für den Moment würde ich sagen, lass es uns anpacken, Dave.
Wir packen es an.
Let's go.
Let's go, auf geht's.
Wow, ein unglaubliches Rennwochenende liegt hinter uns, Dave. Hast du es genauso genossen wie ich?
Ich bin mir nicht sicher, wie du das genossen hast. Ich habe es tatsächlich nicht live geschaut, das Rennen.
Stimmt.
Der Sohnemann hat Geburtstag gefeiert, endlich, nachdem es an seinem Geburtstag verregnet war. Wir haben richtig Gas gegeben, schönen Kinderspielplatz. Papa war dann entsprechend ein bisschen geschlaucht, aber das Rennen hat mich weitestgehend wach gehalten. Du hast ja schon, wir haben ja ein bisschen geschrieben, du hast schon vorher angeteasert, oh, das lohnt sich. Freu dich auf ein cooles Rennen. Ich habe mich mega drauf gefreut und es war sehr, 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 sehr unterhaltsam. Es ist eine Menge passiert, du hast es schon angedeutet und wir haben eine ganze Menge aufzuarbeiten. Ich wurde heute im Laufe des Tages auch schon kontaktiert von Bekannten, die auch unseren Podcast hier hören, die auch ein bisschen, ja, ein Stück weit Fans sind. Die haben auch schon gemeint, boah, wenn ihr das heute irgendwie in unter 2 Stunden abfrühstückt, dann fühle ich mich betrogen. Das kann doch nicht alles gewesen sein dann, aber wir müssen es versuchen. Wir haben tatsächlich gar nicht so viel Zeit. Wir geben ähnlich viel Gas wie die 20 Piloten am Wochenende. Hoffentlich mit dem Erfolg derer, die es besser gemacht haben. Es lief ja nicht bei jedem gut. Das ist ein Thema für die Fahrerbewertung. Sebastian hat schon angedeutet. Aber lass uns mal mit Ferrari anfangen. Bei denen lief es auch gar nicht gut. Wir haben die Episode ja auch betitelt mit Ferrari im Abseits. Mhm. Ich hatte schon Ferrari im Regen da stehen, aber Ferrari im Regen wäre ein bisschen zu mehrdeutig. Ich denke, Abseits ist nicht ganz verkehrt. Nach dem überragenden Wochenende in Monaco waren Charles Leclerc und Carlos Sainz im Nirgendwo. Warum, Sebastian? Hast du Ideen? Hast du was gehört? Hast du was aufgeschnappt?
Ja, wir können ja mal ein bisschen Gefühl passieren lassen, was die Fahrer nach dem Rennen gesagt haben. Also Carlos Sainz hat gemeint, auf dem Intermediate-Reifen hatten sie überhaupt kein Land gesehen und meinte, als es dann trocken wurde, begannen wir irgendwie Fortschritte zu machen. Und er musste auch viele Risiken eingehen, um im DRS-Zug zu bleiben und zu überholen. Wir erinnern uns, Carlos Sainz ist da sehr, sehr viel rumgerutscht an der einen oder anderen Stelle. Das kennt man von ihm nicht so, sind die anderen auch, aber bei ihm war es wirklich durchaus öfters zu sehen. Ja, und Charles Leclerc war noch viel weniger amused. Carlos Sainz hatte ja dann noch am Ende diesen Dreher drin, wo er Albon noch abgeschossen hat. Natürlich nicht mit Absicht, das war maximal unglücklich. Trotzdem war die Konsequenz dann, dass er auch das Auto abstellen musste, wie schon vorher sein Teamkollege. Und Charles Leclerc war das ganze Wochenende eigentlich ziemlich wütend nach seinem grandiosen Heimsieg. Endlich hat er es ja da geschafft gehabt in Monaco. Hat er jetzt wieder von Himmel hoch jauchzend zu tief betrübt irgendwie umschalten müssen. Und er hat dann am Ende nur noch gesagt, also ehrlich gesagt gibt es nicht viel mehr zu sagen, meinte er, außer dass das Motorenproblem uns alles gekostet hat. Dann haben wir irgendwann beschlossen, auf Licks zu gehen, obwohl wir wussten, dass es mehr Chancen gab, dass es nicht funktionieren würde, aber wir mussten irgendetwas ausprobieren, weil wir mit den Motorproblemen sowieso aus dem Punkt gewesen wären. Ja, und dann meinte er danach, war es einfach extrem schwierig. Gleichzeitig verloren wir immer noch 1,5 Sekunden auf den Geraden. Also es war ein Riesenchaos. Und bei Charles Leclerc zumindest war es das Motorproblem. Und dieses Pokern mit den Slicks, der ist ja dann auf Slicks gegangen, als die Strecke noch wirklich nass war und hat dann pro Runde 10 bis 15 Sekunden verloren. Das war dann eigentlich schon absehbar, dass es sich nicht mehr lohnt. Aber die Pace war generell nicht da. Also egal jetzt, ob verpokert oder was auch immer, Motorprobleme, Sainz war ja auch irgendwie ganz weit hinten. Also das war nicht gut.
Das wollte ich gerade noch einwerfen. Wir müssen da ein bisschen zurückgehen. Im Quali lief es ja auch schon miserabel. Und aufs Quali können wir ja generell mal ein bisschen zu sprechen kommen. Das war nicht minder spannend. Ja. Das war auch schon eines der besseren Qualifyings auf jeden Fall dieses Jahr. Großartig. Aber beide Ferrari im Q2 draußen. Auch da war die Pace nicht da. Die haben irgendwie mit einem falschen Reifendruck operiert, habe ich gehört. Die Reifen kamen nicht so richtig auf Temperatur. Zudem haben sie im Q2 dann eben auch strategisch Fehler gemacht. Die sind beim ersten Run auf frischen Reifen gefahren, weil sie darauf spekuliert haben oder die Info hatten, dass es während des Q2 eben zu regnen beginnen soll. Dann dachten sie, sie fahren eine sehr gute Runde auf frischen Softreifen. Die reicht dann auf jeden Fall, um weiterzukommen, wenn es regnet. Dann brauchen sie die Softreifen nicht mehr, dann haben sie einen frischen Satz schon aufgebraucht. Pustekuchen, der Regen kam aber nicht und dann wollten sie nicht noch einen frischen Reifensatz aufziehen, sondern haben dann einen gebrauchten genommen. Die Strecke hat sich aber im Lauf der paar Minuten so stark verbessert, dass dann alle Leute sowieso schneller unterwegs waren und alle anderen hatten dann auch eben einen frischen Satz Softreifen. Dementsprechend hat es halt nicht gereicht für beide Ferrari. Also es war so ein bisschen ein Rückfall in, alte chaotische Zeiten, glaube ich. So übers Wochenende hinweg lief da einfach nicht viel zusammen. Die Pace war nicht ganz da, dann kam halt eben auch noch Pech dazu. Ja. Strategische Fehler, Fahrfehler, kleiner Defekt eben bei Charles Leclerc im Rennen dann. Ich glaube aber, das ist gar nicht verkehrt, ja, um jetzt mal hier eine kleine Einschätzung abzugeben. Ich glaube, das ist zu diesem Zeitpunkt so semi-schmerzhaft. Ich glaube aber, Fred Vasseur wird jetzt genau zu Recht den Zeigefinger heben intern und sagen, so Freunde, ne, wenn wir unseren Scheiß nicht zusammenkriegen hier hundertprozentig, dann fahren wir halt ohne Punkte nach Hause. Deswegen muss sich jeder wirklich ranhalten, Ärmel hochkrempeln und immer mit voller Konzentration arbeiten. Und das ist auch so ein Thema, das wird sich noch durchziehen durch jetzt die Highlights-Folge vermutlich und mit Sicherheit auch durch unsere Fahrernoten. Das Feld ist so eng beisammen, wenn man da nicht 100% abliefert, landet man sofort im Nirgendwo. Ja? Stichwort Sergio Perez mal wieder. Auch für Haas im Quali zum Beispiel. Winzige Fehler, dann bist du halt gleich 10 Plätze weiter hinten als sonst und geht dann nichts mehr voran. Ne? Also ganz, ganz spannend. Man sieht es, die Formel 1 ist unfassbar hart umkämpft und das finde ich großartig. Und wie gesagt, um jetzt den Ferrari-Bogen noch zu kriegen. Ich bin mir sicher, sie lernen draus. Ich bin mir sehr sicher, dass das in dieser Form zumindest in dieser Saison auch nicht mehr vorkommen wird. Ich glaube, Ferrari wird ab jetzt stärker sein und ich entschuldige mich auch nochmal. Wir haben sie ja sehr stark eingeschätzt vor dem Wochenende. Ich habe sogar auf den Ferrari-Doppelsieg getippt. Auf dem Papier, in der Theorie, sah es aber auch gut aus. Der Ferrari passt von der Charakteristik. Ja. Eigentlich perfekt zur Strecke. Sie konnten es vorne bis hinten nicht umsetzen, leider. Und sie waren selbst erstaunt darüber. Und alle anderen im Feld genauso.
Schade. Ja, Fred Vasseur hat ja auch gesagt, am Freitag war die Pace eigentlich stark und wie du schon gesagt hast, also im völlig verpatzten Qualifying und wir können es ja gut erklären im Reifendruck zum Beispiel, da hat man halt einfach die falschen Entscheidungen sehr früh getroffen und das hat sich halt dann aufs ganze Wochenende ausgewirkt. Das ist am Rennen übrigens auch so gewesen, wer auf den niedrigeren Reifendruck gesetzt hat, beziehungsweise die auf den höheren Reifendruck gesetzt haben, die hatten zu verschiedenen Wetterbedingungen dann einfach Vorteile beziehungsweise starke Nachteile. Das hat man immer wieder gesehen, wenn plötzlich zum Beispiel Mercedes deutlich schneller waren oder Verstappen dann teilweise plötzlich wieder schneller war oder Norris weggekommen ist. Wenn dann das Wetter umgeschwungen ist, dann war es wieder plötzlich komplett andersrum. Und das ist ja nicht so, dass die plötzlich, wie Ralf Schumacher sagen würde, einen sudden loss of talent zu verbuchen haben, sondern das ist halt einfach recht einfach zu erklären über diese Tatsachen. Und da können wir eigentlich auch den Bogen jetzt zu Mercedes schlagen, weil so überraschend schlecht wie Ferrari war, so überraschend gut war, Mercedes, die haben einige Upgrades gebracht, die haben auch super funktioniert, auch für beide Fahrer. Und während sich da die Leute in Social Media die Köpfe einschlagen, dass Russell die Strafe verdient hätte, dass Hamilton irgendwie abbaut und so weiter und so fort, wir schauen jetzt mal ganz nüchtern drauf. Und ich würde sagen, beide haben im Großen und Ganzen einen guten Job gemacht, aber hätten auch einen deutlich besseren Job machen können. Und ich glaube, zwischendurch, ich war mir ziemlich sicher, wenn die Sache besser gelaufen wäre und wenn beide ihre Sache besser gemacht hätten, ein Mercedes-Doppelsieg wäre dieses Wochenende drin gewesen tatsächlich. Da hätte natürlich einiges besser laufen müssen, aber die Pace war da. Und das hat verschiedenste Gründe gehabt, warum es nicht funktioniert hat. Wir werden in den Fahrerbewertungen ein bisschen stärker darauf eingehen. Bei Russell war es das Ungestüme. Dafür hat er eine perfekte Qualifikation wieder hingelegt. Das ist wirklich seine Stärke. Also er ist, finde ich, auch der bessere Bottas jetzt verglichen mit Hamilton. Also den hat er in der Quali immer im Griff. Also Russell performt jedes Mal, wenn es darauf ankommt, haut er eine Quali-Zeit raus. Und um das nochmal aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast. Bei Hamilton war es zwar nicht so krass wie bei Bottas, bei Perez, aber der hat ja in der entscheidenden Runde dann auch seine Qualifikationszeit nicht zusammenbekommen. Der war ja eigentlich genau gleich schnell wie Russell das ganze Wochenende bei den schnellen Runden und hat auch wieder ein etwas besseres Rennen gezeigt. Er ist ja dann kurz hinter ihm ins Ziel gekommen, obwohl er viel weiterhin gestartet ist. Klar, Safety Car und so weiter hat auch noch mit reingespielt, aber man muss auch damit das sagen, ne? Ein minimaler Fehler und schon bist du 4, 5 Positionen weiter hinten, wie es bei ihm dann war. Und dann sieht es schon mal viel schlechter aus fürs Rennen.
Ja.
Und ohne das Safety Car wäre Hamilton auch nicht so weit nach vorne gespielt worden. Im wahrsten Sinne des Wortes gespielt worden. Was man aber festhalten kann, Mercedes eigentlich mit einem sehr ermutigenden Wochenende, wahrscheinlich das Beste in den letzten 3 Jahren, weil Toto Wolff hat nach Monaco gesagt, wir verstehen jetzt das Auto. Das hat er ja jetzt jahrelang nicht verstanden, beziehungsweise das Team hat sich verstanden. Mhm. Jetzt hat er das auch überzeugend gesagt und man sieht es direkt auch. Upgrades gebracht, Upgrades haben eingeschlagen. Wenn sich das jetzt verfestigen sollte, dann ist Mercedes tatsächlich ein Kandidat für einige Siege in dieser Saison. Und jetzt, wo wir 4 Teams anscheinend haben, die um Siege mitfahren können, kann das sogar noch heißen, dass vielleicht Mercedes sogar noch in den Titelkampf eingreifen kann, wenn alles gut läuft. Aber zumindest mal das Zünglein an der Waage sein kann. Also es wird richtig spannend, glaube ich, in den nächsten Rennen. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht.
Es sind hervorragende Nachrichten. Ich freue mich schon mega drauf. Also unsere Vorschau auf den Kanada Grand Prix war ja betitelt mit Dreikampf. Den hatten wir tatsächlich ja auch, aber nicht mit den Mannschaften, die wir erwartet hätten. Ne? Also wir hätten ja gedacht, Ferrari, McLaren und Red Bull machen das unter sich aus. Am Ende war Ferrari da einfach überhaupt nicht mit drin. McLaren sehr wohl, Red Bull so halb, ja. Max Verstappen mit Auch und Krach. Und auf einmal, wie Phoenix aus der Asche, waren die Mercedes halt mit drin. Oder zumindest George Russell war ganz vorne dabei. Fand ich ja hervorragend. Damit wir das erwähnt haben, Freunde, wenn ihr das Quali nicht geschaut habt, George Russell und Max Verstappen haben die identische Rundenzeit gefahren. Ja. Zum zweiten Mal in der Geschichte der Formel 1. Ich hoffe, ich nehme jetzt hier keine im Kreisfragen-Frage vorweg, die wir in den Fahrerbewertungen ganz gerne stellen. Aber das hat es schon mal gegeben, Sebastian. Die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht, 1997 in Jerez.
Ja.
Das Saisonfinale damals. Genau,
oder?
Drei Piloten mit der identischen Zeit, Jacques Villeneuve und Heinz-Harald Frentzen damals auf dem Williams und natürlich Michael Schumacher. Das war komplett irre damals, also wirklich. Und dass wir sowas dann fast nochmal sehen, zwar nur 2 Piloten, aber dass nochmal auf die Tausendstel genau eine identische Rundenzeit erzielt wird, also wirklich unfassbar. Das war schon ein ganz, ganz großes Tennis am Samstag und ja, ließ ja wirklich hoffen auf einen tollen Grand Prix am Sonntag, den wir dann auch hatten. Noch weiter zurück, wenn wir gehen, vor dem Wochenende. Und wir haben es ja kurz angeteasert, gab es ja ein hitziges Wortgefecht schon. Und da war eben der gerade erwähnte Jacques Villeneuve auch dabei. Er war an diesem Wochenende Teil der Moderationscrew von F1 TV, also des hauseigenen TV-Senders der Formel 1 sozusagen.
Er ist ja Kanadier.
Er ist Kanadier, natürlich, beim Heim Grand Prix. Da holen sie sich halt Local Heroes und ja, Jacques Villeneuve ist natürlich da immer ein gern gesehener Gast. Er ist immer für den einen oder anderen Spruch gut. So, in diesem Fall, er hat kein gutes Haar an Daniel Ricciardo gelassen. Er hat meiner Meinung nach sogar zu Recht, ja, Jacques Villeneuve übertreibt sehr oft, aber in diesem Fall war ich geneigt zu sagen, ja, ist viel Wahres dran. Was ist passiert? Er hat Daniel Ricciardo vor dem Rennwochenende wohlgemerkt, ja, relativ scharf attackiert. So sinngemäß war die Aussage, ja, was macht der Typ eigentlich noch hier? Ja, warum fährt der noch Formel 1? Der ist seit 4, 5 Jahren die ganze Zeit nur irgendwie am sich rausreden und immer ist das Auto schuld und schlecht und alle versuchen das Auto in seine Richtung zu entwickeln, damit der arme Daniel wieder so ein bisschen oben auf ist, wieder sein Talent ein bisschen zeigen und abrufen kann. Also ihr kennt Jacques Villeneuve, ja, er hat es sehr undiplomatisch ausgedrückt, sage ich mal. Aber genauso undiplomatisch hat sich ja dann Daniel Ricciardo auch zu Wort gemeldet. Der hat dann auch sinngemäß gesagt, ich habe schon gehört, der Typ hat wieder irgendwie Mist gelabert, das macht er ja die ganze Zeit und original, ich hoffe, wir werden jetzt hier nicht irgendwie geblockt deswegen. Ich zitiere Daniel Ricciardo, am Ende hat er gesagt, eat shit, ja, was ungefähr so viel bedeutet wie, sagen wir mal, halt die Klappe, um es sehr, sehr sanft zu umschreiben.
Englisch von den meisten reicht aus, um das zu verstehen.
Ja, ich denke schon, ich denke schon. Also die haben sich da wirklich Saures gegeben. Das, ja, glaube ich, lief dann via Social Media natürlich. Aber möge es damit was zu tun haben oder auch nicht, Daniel Ricciardo hat auf jeden Fall hart abgeliefert an diesem Wochenende. Er hat sich hervorragend qualifiziert, hat eines seiner besten Rennen in den letzten Jahren gezeigt. Wenn es das ist, was er braucht, um Leistung zu liefern, dann soll bitte Jacques Villeneuve ihn irgendwie vor jedem Wochenende jetzt anstacheln. Wir wollen mehr gute Leistungen von Daniel Ricciardo sehen, die wir anschließend demnächst in den Fahrerbewertungen natürlich dann auch mit Punkten honorieren. Da will ich gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich finde aber, ihr solltet das gewusst haben, dass es da auch neben der Strecke ganz schön heiß zur Sache geht in der Formel 1 manchmal.
Ja, so sieht's aus. Ja, wir können vielleicht noch kurz ein, zwei Worte zu den Verlierern des Ganzen, verlieren tatsächlich auch. Und zwar definitiv Sergio Perez, der hat schon wieder ein ganz katastrophales Wochenende hingelegt, hat sich auch unfassbar über sich selber geärgert, hat dann später auch auf Social Media geschrieben, dass er sich bei allen entschuldigen möchte. Er hat einfach das Team im Stich gelassen, hat er gesagt. Und was ich immer schön finde, ist, dass viele der vornehmlich natürlich mexikanischen Fans ihn da auch immer aufbauen und sagen, ja, okay, nächste Woche passt es wieder und du bist auch aus anderen Dingen zurückgekommen. Und das ist eigentlich auch traurig, dass sie das so formulieren, weil er hat leider schon öfters mal solche Situationen gehabt. Wir wissen es ja alle. Ja, mal schauen, wie es mit ihm weitergeht.
Es waren ja auch unheimlich viele mexikanische Perez-Fans wieder an der Strecke. Ja. Also vielleicht auch gar nicht mexikanische, aber grundsätzlich Perez-Fans. Er ist ja unheimlich
zum mexikanischen beliebt, Wrestlermasken
generell,
und so.
Ja, ganz, ganz generell Südamerika, Nordamerika, auf dem Kontinent da drüben. Dann da ist wirklich Sergio Perez eine ganz, ganz große Nummer. Entsprechend viel Merch verkauft er ja auch. Also wir haben es ja schon öfter gehört. War sicher auch einer der Faktoren, warum sein Vertrag bei Red Bull verlängert wurde.
Ja, jetzt muss er halt schauen, dass er es mit guten Leistungen zurückzahlt. Und Dave, du hast ein paar coole Statistiken raus, die für ihn jetzt nicht so cool ausschauen.
Ja, denn, haltet euch fest.
Ja, Perez im Nirgendwo. Was kannst du dazu sagen?
Ja, Perez im Nirgendwo. Es war halt schon wieder zum wiederholten Mal und zwar hintereinander ein miserables Wochenende des Mexikaners. Kann man ja nicht anders sagen. Er hat es ja selbst auch zugegeben. Aber jetzt haltet euch mal fest, ein paar interessante Fakten. In dieser Saison, im Jahr 2024, war Yuki Tsunoda in unserem allseits beliebten Minardi öfter in Q3 zu finden als Sergio Perez im Red Bull, der das, vermeintlich doch deutlich schnellere Auto ist. Genau. Logan Sargeant hat sich in den letzten zwei Rennen, also Kanada und Monaco, weiter vorne qualifiziert als Sergio Perez. Auch nett, muss man sich mal auf der Zunge jetzt gehen lassen. Und noch ein Vergleich zum Teamkollegen, dass er da nicht so gut abschneidet, könnt ihr euch denken. Aber in den gemeinsamen Jahren bei Red Bull seit 2021 sind Max Verstappen und Sergio Perez ja bereits Teamkollegen. In dieser ganzen Zeit, ich weiß jetzt nicht, wie viele Rennen das waren ja sicher einige Dutzend, Max Verstappen hat sich in dieser Zeit fünfmal nicht ins Q3 retten können. Mit Sicherheit war das ein oder andere Mal ein technischer Defekt oder irgendwie Wetterquerelen oder so am Start. Ich erinnere mich an den einen oder anderen Fall, nicht an alle fünf. Sergio Perez im gleichen Zeitraum hat das Ganze 17 Mal nicht ins Q3 geschafft.
Das ist fast eine komplette Formel 1 Saison.
Das tut wirklich, wirklich weh. Ja, also sie sind jetzt gerade das vierte Jahr zusammen und mehr oder weniger fast eine Saison lang hat sich Sergio Perez im eigentlich fast immer besten Auto in dieser Zeit nicht ins Q3 retten können. Also, das sind schon Zahlen, die tun ein bisschen weh. Die tun ein bisschen weh und da muss er wirklich zulegen. Nicht viele waren ja auch verwundert darüber, dass er einen Vertrag nochmal bekommen hat bei Red Bull. Dann auch gleich für 2 Jahre. Aber das, mein Lieber, ist eigentlich ein anderer Podcast. Da wollten wir auch nochmal drüber sprechen.
Ja. Ich würde sagen, wir heben uns den Rest für die Fahrerbewertungen auf. Wir haben da noch vieles auch zu besprechen, zum Beispiel den Zwist bei Alpine. Esteban Ocon, Fuchsteufelsbild auch. Ja. Der ist sehr unzufrieden, aber halt auch nach der Saison weg. Da ist viel Frust, der sich angestaut hat. Lando Norris hat natürlich auch ein bisschen Pech gehabt. Der hätte ohne Safety Car vielleicht sogar gewinnen können, hat sich zwischenzeitlich einen unfassbaren Vorsprung in sehr kurzer Zeit rausgefahren. Auch da werden wir drauf eingehen. Ja, und dann bleibt zum Ende zu sagen, was waren denn für euch die Highlights? Würde uns auch mal interessieren. Schreibt es uns gerne in die Kommentare auf YouTube. Wir haben ja einen YouTube-Channel für alle, die nur den Audio-Podcast hören. Da diskutieren wir auch immer sehr, sehr gerne mit euch. Wenn ihr einen Kommentar schreibt, antworten wir hundertprozentig drauf. Noch können wir das. Falls wir irgendwann mal hunderte Kommentare haben, dann müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze regeln. Aber noch habt ihr die Chance. Von daher,
bis dahin ist mein Kleiner groß genug, dann beantwortet er einfach alle Kommentare.
Dann macht er das, ja. Genau.
Super.
Also Dave, dann würde ich sagen, wir hören und sehen euch wieder in den Sommerbewertungen morgen. Oder?
So machen wir das, Freunde der Sonne. Denkt immer daran, mehr Formel 1 ist mehr gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.